Die hat mich dann irgendwie noch mehr fasziniert, nämlich diese Schafe, die waren hier an unserem Gemeindehaus unterwegs. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das ihr auch gleich seht. Ja, genau. Und das Schöne war, dass sie an unserem Gemeindehaus unterwegs waren und dass sie eigentlich an der Stelle waren, wo wir im Sommer und auch dieses und letztes Jahr Klappschuh-Gottesdienst gefeiert haben. Und ich dachte mir, irgendwie ein schönes Bild, eigentlich gar nicht so anders. Also ob jetzt ihr oder die Schafe, nein, Spaß. auf jeden Fall ja, hat mich das fasziniert. Und ihr seht, ich bin so richtig, mache dann auch noch ein Selfie mit den Schafen, um das für meine Erinnerung zu behalten. Petrus, der diesen Text, unseren Predigttext geschrieben hat heute Morgen, der fängt mit demselben Bild an. Er spricht auch von den Hirten und von der Herde, von den Schafen. Petrus schreibt diesen Brief, er schreibt zwei Briefe, den ersten und den zweiten Petrusbrief. Ganz am Ende, wenn du durch die Bibel blätterst, irgendwann findest du diese beiden Briefe. Nicht von Paulus, sondern von Petrus. Und Petrus schreibt nicht nur einer Gemeinde, sondern ein paar Gemeinden, die in einer ganz besonderen Situation sind, ganz herausgefordert sind, denn sie werden verfolgt. Es ist so die zweite, die dritte Generation von Christen, die schon unter Verfolgung leiden. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief der Gemeinde oder den Gemeinden und er hat einen Fokus im Blick. Er möchte darüber sprechen, was Gemeinde Gottes, was Gemeinden stark macht. Und so geht es hier am Ende dann vom ersten Petrusbrief um die Ältesten, um die Leitung. Und es passt irgendwie wunderbar in unsere kleine Predigtserie über die Gemeindeleitungswahl und über ja, die Perspektive Leitung und Berufung, weil Petrus spricht eben davon. Aber ihr habt den Text gerade gehört und wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, dann können wir entdecken, dass es eigentlich um mehr geht. Ja, dass es eigentlich um mehr geht. Ihr seht es schon, zuerst geht es um die Ältesten. Ja? Petrus spricht eine kleine Gruppe an, nämlich die Ältesten. Das sind Vers 1 bis 4. Und wenn wir dann weiterlesen, dann spricht auf einmal Petrus von den Jüngeren. Was das genau ist, schauen wir uns gleich an. Und das ist die nächste Gruppe. Und dann geht es noch einen Schritt weiter und dann spricht Petrus alle zusammen an, am Ende unseres Textes. Das ist quasi die Gruppen, die Petrus anspricht in diesem Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam durch diesen Text durchgehen. Und das Erste, das sind die Ältesten. Und wenn wir diesen ersten Teil anschauen, so eine Mahnung an die Ältesten, und bevor es ans Eingemachte geht, möchte ich mit euch drei Beobachtungen machen, die ganz am Anfang sind. Drei Details, die einem vielleicht gar nicht sofort ins Auge fallen, in den ersten Versen. Das Erste ist, wer schreibt eigentlich diesen Text? Ich habe es gerade schon gesagt, Petrus schreibt diesen Text. Petrus, der Jünger Jesu, der live dabei war, als Jesus gepredigt hat, gelehrt hat, der nah dran war an Jesus, der damals dabei war, als Jakobus und Johannes sich schon die Plätze links und rechts neben Jesus sichern wollten. Und der dabei war, als Jesus gesagt hat, Jungs, kommt zusammen, wir müssen mal reden und er ihnen sagt, was eigentlich Größe bedeutet. Und dass er sagt, ich mache es euch vor, was Größe ist. Er definiert Größe. Größe ist Dienst und Dienst ist Größe. Dieser Petrus schreibt jetzt der Gemeinde. Eine zweite Sache, die auffällt, Petrus könnte ja ein bisschen so sein Amt ein bisschen hervorheben. Er könnte sagen, Leute, ich bin Apostel. Hey, ich bin Augenzeuge von Jesus. Das macht ein Apostel aus. Ich war nah dran. Ich habe Jesus live gesehen. Ich habe ihn gehört, gesehen. Ihr seid die zweite Generation. Ihr kennt ihn gar nicht mehr. Aber ich war live dabei. Ich bin Apostel. Also jetzt macht mal eure Ohren auf. Aber das macht Petrus nicht. Er stellt sich sogar eigentlich auf dieselbe Ebene wie diese Gemeindeleiter, an die er schreibt. Sagt, hey, ich bin einer von euch. Ich weiß, wie es euch geht. Und was hier deutlich wird, ist Demut. Und interessant ist, dass schon am Anfang unseres Textes hier etwas gesagt wird, was den ganzen Text durchatmet. Der ganze Text atmet die Demut. Die dritte Sache. Petrus benutzt Und das haben wir gerade schon festgestellt, das habe ich euch gezeigt, dieses Bild vom Hirten und von seiner Herde. Aber ein wichtiges Detail kann man leicht überlesen. Petrus spricht von Gottes Herde. Es ist nicht unsere Herde, liebe Ältesten, an die er schreibt, es ist nicht eure Herde, sondern es ist Gottes Herde. Worüber wir reden, es geht um etwas Anvertrautes, aber es bleibt Gottes Herde. Und mit dieser Perspektive geht dann Petrus los ins Eingemachte. Und Petrus spricht von drei Grundgefahren von Leitung, in die man tappen kann als Ältester und sagt, passt auf, das sind Gefahren, die lauern, wo ihr reinlaufen könnt. Und interessant ist, was ich so dachte in der Vorbereitung jetzt, ist dieser Text natürlich schon ziemlich alt und man könnte ihn lesen und sagen, yo, das ist jetzt einfach nicht mehr aktuell. Petrus, das sind Themen, die gab es damals, die waren damals wichtig, aber heute haben wir andere Probleme. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn wir uns das gleich genau anschauen, merken wir, das ist top aktuell. Das sind Herausforderungen von Leitung. Und dann sehen wir, was Petrus schreibt. Freiwillig statt gezwungen, so finden wir es im Text. Dann mit Hingabe statt mit Profitgier. Vorbild sein statt herrschen. Freiwillig statt gezwungen. Petrus sagt, das ist eine Gefahr, dass ihr Dinge gezwungen macht, aber nicht freiwillig. Was Petrus beschreibt, das kennst du vielleicht aus deinem Alltag, vielleicht aus deinem Job, vielleicht nicht du, aber vielleicht dein Kollege. Vielleicht kennst du es von der Supermarktkasse. Ja, es gibt so eine Art von Pflichterfüllung, die macht irgendwie keinem Freude. Und du merkst richtig, wie das so über dich rüberschwappt, diese Unlust, der Widerwille und dieses unfreiwillig Dinge zu machen. Und vielleicht hast du es auch schon mal festgestellt, das prägt alles. Es prägt die Stimmung, es prägt die Atmosphäre. Es geht so auf den anderen über, an dem die Pflicht erfüllt wird. Nicht gezwungen, was heißt das? Nicht gezwungen ist der Dienst deshalb nicht, weil man ihn von dir erwartet. Du werd nicht den Erwartungen gerecht, die vielleicht jemand auf dich ablehnt, freiwillig, mit freiem Willen. Das bezeichnet, dass man persönlich initiativ ist, dass man erfasst ist von dem, was diese Aufgabe eigentlich in sich birgt. Von dem Ernst, ja auch von der Größe der Aufgabe. Freiwillig statt gezwungen. Dann spricht Petrus von Hingabe statt Profitgier. Jetzt müssen wir ein bisschen in den Text schauen und feststellen, dass in der Zeit damals, in dieser Gemeinde, in dieser Zeit, dass es da so war, dass die Ältesten eine gewisse finanzielle Entlohnung bekommen haben für ihren Dienst. Und das wird eben auch in diesem Text deutlich, in anderen Texten, die sich um diese Zeit drehen. Und somit standen die Ältesten in Gefahr, dass sie sich selbst, also ihr Profitgier, in den Blick nehmen und ihren eigenen Vorteil in den Mittelpunkt stellen, aber nicht quasi ihr Gegenüber. Und Petrus stellt der Profitgier die Hingabe gegenüber, die Bereitwilligkeit. Die Grundbedeutung dieses Wortes, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, dann könnten wir das auch so übersetzen, ist ein bisschen länger, den auf jemand gerichteten Sinn haben. Das heißt, mein Sinn richtet sich auf mein Gegenüber. Das meint Hingabe. Es geht also um die Frage, wer steht im Mittelpunkt, wer steht im Blickpunkt von Entscheidung? Bin das ich und meine Wünsche, mein Vorteil oder ist es mein Gegenüber? Sind es die Menschen, mit denen ich zu tun habe? Und dann noch eine dritte Sache, Vorbild sein, statt herrschen. Vorbild sein statt herrschen. Petrus macht deutlich, wir brauchen in der Gemeinde keine Herrschernaturen, sondern wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen keine Herrscher, wir brauchen Vorbilder. Was macht ein Vorbild? Ein Typos, so heißt es im Griechischen, er prägt andere Menschen. Und so steht da eigentlich eine ganz interessante Frage dahinter. Vorbild sein. Wenn du als Ältester Vorbild bist, dann steht die Frage im Hintergrund, was ist eigentlich dein Vorbild? Was prägt dich? Weil das, was dein Vorbild ist, was dich prägt, das prägt auch andere. Damit wirst du anderen zum Vorbild. Wer sich zum Herrn macht über die Gemeinde, der Ja, der verlangt Dienste, die er selbst gar nicht bereit wäre zu tun. Wer dagegen Vorbild ist, der geht im Dienen voran. Ein Vorbild denkt daran, dass sein Gegenüber eine teuer erkaufte Seele ist. Wer herrschen will, der ist vielleicht geistlich überlegen und spielt seine Überlegenheit aus, seine rhetorischen Künste, um über Seelen zu herrschen. Petrus macht dir eine Sache deutlich. Die Stärke von Gemeinde ist, gute Leiter, die die Gemeinde führen, wie ein Hirte seine Herde. Und jetzt haben wir diese ersten vier Verse angeschaut und jetzt sagen wir, wow, die Latte liegt ziemlich hoch. Und es ist passiert so schnell, dass man anders handelt. Da kommt man am Sonntagmorgen hier rein, auch als Pastor, und es läuft so vieles schief im Miteinander zwischen Menschen. Es ist kein Geheimnis, dass das wirklich eine hohe Latte ist. Und wir müssen feststellen, ja, das ist es. Es ist eine hohe Latte, es sind hohe Anforderungen. Aber wenn wir diesen Text weiter verfolgen, dann kommen jetzt Stück für Stück Puzzleteile dazu, die ich finde, die Sachen leichter machen, eine Hilfe gibt. Und wenn wir diesen Text jetzt weiter verfolgen, dann kommt eben ein wichtiges Puzzlestück dazu. Ein Ältester oder die Ältesten, die können das alles befolgen. Sie können bereitwillig sein, freiwillig ihr Amt auszuüben, mit einer Liebe, mit einer Hingabe. Sie können Vorbild sein. Aber das alles ist umsonst, wenn das Gegenüber das nicht möchte. Wenn das Gegenüber dazu nicht bereit ist, sich darauf einzulassen, mitzugehen. Und so spricht Petrus im ersten Teil von Vers 5 davon, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Und die Frage ist, eigentlich zwei Fragen, die ich mir gestellt habe. Was sind die Jüngeren? Und was ist unter Unterordnung zu verstehen? Erste Frage, was sind die Jüngeren? Was meint Petrus davon, wenn er von Jüngeren spricht? Ich glaube, es erschließt sich dadurch, dass wir anschauen, was meint Petrus, wenn er von Ältesten spricht. Und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, das Wort Älteste, diese Bezeichnung Älteste, das ist eine Ehrenbezeichnung. Es geht nicht ums biologische Alter. Wenn du in unsere Gemeinde schaust, wer da Ältester ist oder Älteste, dann stellst du fest, das sind nicht die Ältesten, biologisch gesehen. Ja? Es ist eine Ehrenbezeichnung. Und komplementär dazu benutzt Petrus eben das Wort Jüngere. Auch darum geht es nicht um das biologische Alter, sondern eben alle anderen, die nicht Ältesten sind, sind in der Logik und in diesem Wortspiel dann die Jüngeren. Es geht also eigentlich um die Beziehung zwischen Ältesten und der Gemeinde, um das Miteinander. Und so kommt Petrus dann eben zu den Jüngeren, oder wir könnten auch sagen zu den Nicht-Ältesten der Gemeinde. Und die Aufgabe ist ziemlich kurz und prägnant. Ordnet euch unter. Bei den Ältesten ist ein längerer Text, da muss man irgendwie mehr sagen. Bei den Jüngeren ist es ganz einfach. Ganz einfach. Ordnet euch unter. Und das führt uns eben auch zu der zweiten Frage. Was meint denn Petrus damit? Ordnet euch unter. Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, Petrus meint nicht einen blinden Gehorsam. Blind einfach mitzugehen und alles zu tun, was da gesagt wird. Wenn Petrus von ordnet euch unter spricht, hat er vielleicht mündige Christen, mündige Gemeindemitglieder im Blick, die natürlich Führung und Leitung akzeptieren, die Ältesten unterstützen, die Ältesten wertschätzen und die so auch ihre Unterordnung zum Ausdruck bringen, die sich aber auch einbringen, die nicht alles hinnehmen, was gesagt wird, die eben mündig sind, die Dinge und Probleme auch ansprechen. Und bitte lasst uns nicht zu Christen oder Mitgliedern einer Gemeinde sein, die alles runterschlucken, die sich vielleicht zu Hause über die Gemeinde oder über die Ältesten aufregen, die vielleicht mit anderen darüber reden, aber nichts sagen, wo es eigentlich gesagt werden müsste. Bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Lasst uns mündige Mitglieder sein. Mündige Mitglieder. Und damit macht Petrus eine zweite Stärke von Gemeinde deutlich. Die Stärke von Gemeinde ist, dass sie mündige Mitglieder hat. Mündige Christen. Und jetzt haben wir uns den Text bis Vers 5 angeschaut. Und wir können wieder feststellen, die Latte zieht ziemlich hoch. Es ist ziemlich herausfordernd. Ja, das ist es. Aber wenn wir den Text jetzt bis zum Schluss lesen, bis Vers 9, dann entdecken wir, dass da noch etwas Drittes dazu kommt, ein weiteres wichtiges Puzzlestück, nämlich alle zusammen. Wir gemeinsam. Petrus tut diesen zweiten Teil von Vers 5 einleiten, für euch alle gilt. Für euch alle gilt. Jetzt geht es um uns gemeinsam. Und an dieser Stelle richtet sich der Blick jetzt eben auf die gesamte Gemeinde. Es geht um die sichtbare Nachfolge. Was Nachfolge ausmacht, wenn wir die Dinge, die jetzt Petrus hier nennt, anschauen, dann entdecken wir, ja, das macht Nachfolge aus. Petrus macht deutlich, für uns alle gilt, wir sind berufen, nachzufolgen. Diese Dinge uns zu Herzen zu nehmen, sie umzusetzen in unserem Leben, in unserem Miteinander, auch in Gemeinde. Und die erste Sache, die Petrus nennt, ist die Demut. All das, was er bisher gesagt hat, den Jüngeren, den Ältesten, wird einfach sein, wenn man alles mit Demut tut. Wenn man eine demütige Gesinnung hat. Petrus spricht davon, dass wir uns umkleiden sollen mit Demut, dass wir sie anhaben sollen, dass wir sie immer dabei haben sollen. Jeder in der Gemeinde entstehen Konflikte. Machen wir es uns nicht vor. Es ist so. Seien wir realistisch. Aber wenn wir in Demut gekleidet sind, dann können wir auch Konflikte in Frieden miteinander lösen. Der Schlüssel von Einheit in Gemeinde, im Miteinander in Gemeinde, der Schlüssel von Einheit auch über Gemeindegrenzen hinaus mit anderen Christen, ist die Demut. Demut bewirkt Einheit. Und ich glaube, wir brauchen Demut im Umgang miteinander. Vielleicht gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen in Gemeinde oder in Gemeinden doch viele Themen, Fragestellungen, die so polarisieren. Wir brauchen Demut miteinander. Und so sehr wir Demut miteinander brauchen, so sehr ist es doch auch ein Reizwort, oder? Ein Reizwort, wenn wir dann schauen in die Welt. Wer sagt denn davon sich, ich bin demütig? Ehrlich. Da denkt man doch eher so an so eine Selbsterniedrigung. Irgendwie kriechen, sich klein machen, in der Hoffnung, dass es irgendwas bewirkt. Aber das ist nicht Demut. Demut ist schlicht und ergreifend nicht höher von sich zu denken, als es sich gehört. Aber auch nicht tiefer von sich zu denken. Das ist Demut. Und Demut aus biblischer Sicht hat einen ganz wichtigen Gegenüber. Und dieser Gegenüber ist Gott. Und wenn wir demütig sind, dann wird unsere Würde nicht erniedrigt, sondern dann bekommen wir erst Würde durch unseren Gegenüber und das ist Gott. Gott schenkt uns die Würde. Neben der Aufforderung zur Demut spricht Petrus noch von drei anderen Dingen. Drei andere Dinge, zu denen fordert er alle zusammen auf. Und diese Dinge, es ist interessant, wie sie geschrieben sind. Es ist immer eine Aufforderung und dann gleich danach eine Erklärung. Das ist die Struktur. Die erste Sache, beugt euch unter die Hand Gottes. Und dann sagt Petrus, dann wird er euch erhöhen. Dann schreibt er davon, legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Eine Aufforderung und gleich dazu die Erklärung, warum das nötig ist, warum das so gut tut. Und wenn wir diese drei Aufforderungen anschauen, dann entdecken wir, dass sie irgendwie auch miteinander verkettet sind, dass sie zueinander gehören, dass die sich einander bedingen. Und vielleicht wird das deutlich mit diesem Beispiel. Vielleicht sagst du, ja, ich will mich unter Gottes starke Hand beugen. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber mir ist bewusst, dass es vielleicht auch mein Leben herausfordern wird, mich unter Gottes starke Hand zu beugen. Es wird mein Leben herausfordern, wenn ich das Schritt für Schritt mehr tue. Und ich frage mich, wo soll das eigentlich hinführen, wenn ich mich unter Gottes starke Hand beuge? Und eine Hilfe, eine Antwort auf diese Fragen, die vielleicht in uns hochkommen, entdecken wir im nächsten Vers. Legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Vielleicht geht es dir manchmal so, wie es mir geht. Ich drehe mich um Sorgen. Und irgendwie frage ich mich, wie kann ich besonnen bleiben, wenn Sorgen mir den Kopf verdrehen? Wie kann ich besonnen und wachsam bleiben? Wie kann mein Blick besonnen und wachsam bleiben, wenn ich doch so viele Sorgen habe? Eine Antwort darauf finden wir im vorhergehenden Vers. Legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Diese drei Aufforderungen, die haben es in sich. Und du kannst heute Morgen hier sitzen, nicken, es gut finden und nach Hause gehen und es vergessen. Und es eine schöne Worte gefunden haben, aber sagen, ich lasse es. Das gilt nicht für mein Leben. Aber die Worte haben es dann in sich, wenn du heute nach Hause gehst und sagst, ich nehme das ernst, was da drin steht. Ich nehme das ernst, was Petrus schreibt und wie er die Gemeinde auffordert zu handeln. Und dann haben es diese Worte in sich. Lass sie uns noch kurz anschauen gemeinsam. Beugt euch unter die starke Hand Gottes. Was ist, wenn wir diese Aufforderung mal richtig ernst nehmen? Was ist, wenn wir sie richtig ernst nehmen? Und nicht nur am Sonntag, sondern auch die ganze Woche über. Wenn wir jeden Morgen gemeinsam mit dieser Entscheidung aufstehen. Ich möchte mich heute unter Gottes starke Hand beugen. Was wird aus unserem Verhalten? Was wird aus unseren Entscheidungen? Was wird aus unseren Beziehungen? Ich will mich unter Gottes starke Hand beugen. Das kann alles verändern. Zweite Aufforderung. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ein so bekannter Vers. 1. Petrus 5, Vers 7. Einige haben ihn wahrscheinlich vielleicht auch irgendwo hängen, in der Küche oder sonst wo auf dem Klo. Ja, so bekannter Vers. Aber ist euch mal eine Sache aufgefallen? Das ist eine Aufforderung, das ist ein Imperativ, Befehlsform. Das ist keine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann, wenn ich dann doch meine Sorgen nicht alleine tragen kann. Das ist eine Aufforderung. Leg deine Sorgen bei ihm ab. Das kann alles ändern, wenn wir diese Aufforderung mal ernst nehmen in unserem Leben. So Sorgen bei ihm ablegen, weil er für uns sorgt. Seid besonnen und wachsam, auch eine Aufforderung. Was kann das für uns heute bedeuten? Seid wachsam, habt als Gemeinde aufeinander Acht. Seid wachsam gegenüber den anderen. Da geht es nicht um Überwachen, aber den anderen im Blick zu haben. Füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen, einander zu sehen. Das ist eine Aufforderung an uns alle. Seid wachsam. Seid wachsam. Lasst euren Glauben nicht einschlafen. Bewegt euch aus eurem gemütlichen Sessel heraus. Bleibt wach, geistlich gesehen. Bleibt am Ball, bleibt wach. Was wird passieren, wenn wir diese Aufforderung mal ernst nehmen würden in unserem Leben? Bleibt nüchtern und besonnen. So könnte man es auch übersetzen. Und dieser Sinn erschließt sich vielleicht aus dem Gegenteil. Wer betrunken ist, wer schläft, der hat den Bezug zur Realität verloren. Er kann Gefahren nicht mehr wahrnehmen, er ist leicht zu täuschen, hilflos, er ist verwundbar. Und auch diese Perspektive ist aktueller denn je. Durch welche Meinung, durch welche Stimmen werden wir eigentlich beeinflusst? Sind wir eigentlich noch wachsam und besonnen? Durch welche Stimmen lassen wir uns vereinnahmen? Und kann es sein, dass mancher Blick, manche Haltung uns eigentlich den Weg auf Gott versperrt, aber uns vormacht, dass wir dadurch Gott sehen? Was ist, wenn wir das ernst nehmen? Seid wachsam, seid besonnen. Und so macht Petrus am Schluss unseres Textes eine dritte Stärke deutlich, eine dritte Stärke von Gemeinde deutlich. Wir als Gemeinde leben echte Demut und erleben Bewahrung durch Nüchternheit und Wachsamkeit. Es ist toll zu entdecken, wie Petrus das hier auffächert, wie er drei Gruppen im Blick hat, wie er aber sagt, wir alle zusammen sind berufen, um nachzufolgen. Und die letzten Dinge, die wir genannt haben, die machen doch Nachfolge aus, oder? Aber wie er auch dann zeigt, dass jede Gruppe in der Gemeinde durch ihre Stärke zur Geltung kommen kann. Die Ältesten unter uns, unsere Stärke ist es, gute Leiter führen ihre Gemeinde wie die Hirten ihre Herde. Die Jüngeren, unsere Stärke ist es, dass wir mündige Mitglieder sind. Und wir gemeinsam, unsere Stärke ist es, echte Demut zu haben. Und dass wir Bewahrung erleben, durch das wir nüchtern sind und wachsam unterwegs sind. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dieses Wort und ich bitte dich, dass du es in unserem Herzen behältst. Dein Wort tut manchmal Dinge aufzeigen, die uns wehtun, die uns herausfordern in unserem Leben, die uns schwerfallen. Ich danke dir, dass du aber da bist und dass wir es nicht alleine schaffen müssen. Bitte schenk, ja, dass wir es schaffen, uns unter deine Hand zu beugen. Dass du der Herr bist in unserem Leben, alleine du. Danke, dass wir die Sorgen bei dir ablegen können. Und bitte schenk, dass wir wachsam und nüchtern bleiben, besonnen bleiben, dass unser Blick nicht verstellt wird. Danke, dass du da bist und dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen.